Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Suffragetten und berufslose Agitatorinnen? Fragezeichen. Der Kampf ums Frauenstimmrecht.
Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Eine Frau stellt diese Frage. Dieses Recht zumindest wirst du ihr nicht nehmen können. Sag mir, wer hat dir die selbstherrliche Macht verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Deine Kraft? Deine Talente? Extravagant, blind, von den Wissenschaften aufgeblasen und degeneriert, will er in diesem Jahrhundert der Aufklärung über ein Geschlecht herrschen, das alle intellektuellen Fähigkeiten sein eigen nennt. Es ist dieses Geschlecht, das Nutzen aus der Revolution ziehen und sein Anrecht auf Gleichheit geltend machen will. Wir, die Mütter, Töchter, Schwestern, Vertreterinnen der Nation, verlangen, in der Nationalversammlung vertreten zu sein. Wir haben uns entschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Frau darzulegen. Artikel 1. Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten.
Hatte diese Erklärung der Rechte der Frauen und Bürgerinnen während der revolutionären Ereignisse in Frankreich verfasst. Damit machte sie deutlich, dass mit den 1789 deklamierten Menschenrechten de facto nur die Männer der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft gemeint waren. Man hatte hier in einer vermeintlich geschlechtsneutralen Sprachform die Frauen in ihrer Allgemeinheit als Staatsbürgerinnen ausgeschlossen.
So war mit der Formulierung von Frauenrechten von Olympe de Gouges das weibliche bürgerliche Individuum geboren und blieb doch zunächst rechtlos.
Gleichwohl zeigt diese Proklamation neben anderen Texten, die am Ende des 18. und im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit Forderungen nach Frauenrechten auf den Plan traten, dass derartige Gedanken und Diskurse vorhanden waren. Sie können als Subtexte der Kommunikation und der herrschenden Meinung gelesen werden, wodurch erst alle kommenden Fortschritte ermöglicht wurden, so die Historikerin Ute Gerhardt.
Die weitere Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert hatte zur Folge, dass sich die Bevölkerung immer mehr klassen- und auch geschlechtsspezifisch ausdifferenzierte, zum Nachteil von Frauen. So auch im Deutschen Reich, dessen konservative Gesellschaftsstruktur auf der Trennung der Geschlechter basierte. Hier sollten die Frauen die Politik der Männer aufgrund ihrer vermeintlichen Unterschiedlichkeit ergänzen. Durch weibliche Fürsorglichkeit, Sensibilität, ihre Fähigkeit zu beschwichtigen und zivilisierend zu wirken. Hinter diesem Frauenbild stand die Ansicht, Frauen seien für die Öffentlichkeit nicht geschaffen. Ihr Aktionsradius wurde dadurch per se eingeschränkt und beinhaltete in jedem Fall die Unterordnung des weiblichen Geschlechts.
Gleichwohl entstanden im 19. Jahrhundert europaweit Frauenstimmrechtsbewegungen, darunter die bekannteste der Suffragetten in Großbritannien, die 1928 ihr Ziel, das Wahlrecht für Frauen, erreichte. In keinem anderen Land war die Frauenstimmrechtsbewegung zu solch einer Massenbewegung angewachsen und nirgends sonst hatte es derart militante Aktionsformen gegeben, die auch Gewalt als politisches Mittel mit einbezog. Eigens für die britische Suffragettenbewegung komponierte die Musikerin Ethel Smith den Marsch der Frauen, The March of Women.
Shout, shout, bring your song, cry with the wind, for the dawn is breaking. March, march, sweep you along, white blows our banner and hope is waking. Song with its story, dreams with their glory, glory.
Die Spaltung der Frauenstimmrechtsbewegung in verschiedene politische Strömungen war eine Folge der gespaltenen Klassengesellschaften. Die beiden Hauptrichtungen waren die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung. Ein Zusammengehen war nicht möglich, trotz der Größe und Bedeutsamkeit der Gesamtbewegung.
Im 19. Jahrhundert politisch aktiv zu werden, bedeutete für die damaligen Frauen äußerst viel Mut zu illegaler, konspirativer Arbeit. Denn offiziell war Frauen aufgrund des herrschenden Vereinsgesetzes von 1850 jegliche politische Arbeit, sei es in Parteien oder in Vereinen, unter Strafandrohung und Verfolgung verboten.
Frauenspersonen und Minderjährige können weder Mitglieder politischer Vereine sein, noch den Versammlungen derselben beiwohnen.
Während es minderjährigen Jungen möglich war, sich im Erwachsenenalter zu emanzipieren, blieben alle Frauen qua Geschlecht in dem Status der Unmündigkeit gefangen. Erst 1908 fiel dieses frauenfeindliche Vereinsgesetz.
Die Sozialdemokratische Partei war die erste, die die Forderung nach dem Frauenwahlrecht bereits 1891 in ihr Parteiprogramm aufgenommen hatte. Dies erschwerte es den Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, sich dieser Forderung anzuschließen und sie selbst aufzugreifen, hätte es doch eine parteipolitische Stellungnahme bedeutet.
Eine durchweg frauenfreundliche Partei war die SPD dennoch nicht. Immer wieder ist vom proletarischen Antifeminismus die Rede. Empfanden die Männer der Partei die außerhäusliche Frauenerwerbsarbeit als unliebsame Konkurrenz, die Frauen selbst als Lohndrückerinnen.
Als Clara Zetkin die politische Bühne betrat, wurde sie schnell zur einflussreichsten Frau der proletarischen Frauenbewegung. Auf dem SPD-Parteitag in Gotha 1896 hielt Zetkin einen flammenden Vortrag zur Klärung ihrer Position über die Emanzipation der proletarischen Frau in Abgrenzung zur bürgerlichen Frauenbewegung.
Der Befreiungskampf der proletarischen Frau kann nicht ein Kampf sein wie der der bürgerlichen Frau gegen den Mann ihrer Klasse. Umgekehrt. Es ist der Kampf mit dem Mann ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Das Endziel des Kampfes ist die Herbeiführung der politischen Herrschaft des Proletariats. Die Emanzipation der proletarischen Frau kann deshalb nicht das Werk sein der Frauen aller Klassen, sondern ist allein das Werk des gesamten Proletariats ohne Unterschied des Geschlechts.
Lida Gustava Heimann, eine der namhaften Vertreterinnen des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung, hat hierzu Stellung bezogen.
Welche Kurzsichtigkeit! Hatte nicht jahrzehntelange Erfahrungen gezeigt, dass die Masse der sozialdemokratischen Männer keineswegs gewillt war, die im Programm festgelegte Gleichberechtigung in der Praxis und am eigenen Herd zu betätigen? Der sozialdemokratische deutsche Mann war von demselben Überheblichkeitskomplex beherrscht wie der bürgerliche, stets bereit, den Frauen gegenüber den Despoten zu spielen. Bei den Sozialdemokraten war es die Natur, bei den Kirchenvätern der liebe Herrgott, männlichen Despoten hat es noch nie an Ausreden gefehlt.
Zu diesem Zeitpunkt war der Bruch zwischen der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung bereits vollzogen. Hauptursache dafür war die politische Betätigung der proletarischen Arbeiterinnenvereine im Gegensatz zu der auf das Gemeinwohl ausgerichteten Betätigung der Bürgerlichen, die keine grundsätzlichen Veränderungen des politischen Systems planten.
Auch die Spaltung der bürgerlichen Frauenbewegung in einen radikalen und in einen gemäßigten, konservativen Flügel nahm nun ihren Anfang. Es war die öffentliche Rede der Sozialistin Lilli Braun in Berlin über die Bürgerpflicht der Frau, die den Startschuss gab für die Forderung nach dem Frauenstimmrecht, auch innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, in dem radikalen Flügel wohlgemerkt.
Gegen die Frau auf dem Thron ist noch nie der Vorwurf der Unweiblichkeit erhoben worden. Und die Rücksicht auf die Weiblichkeit hat noch keinen Mann gehindert, Frauen in die Steinbrüche und Bergwerke zu schicken. Wir verlangen freie Bahn für unsere Entwicklung, um unserer selbst und der leidenden Menschheit willen. Wir verlangen durchgreifende Änderungen der Vereinsgesetze, die in keinem anderen Lande den Frauen solche Fesseln anlegen wie in Deutschland. Wir verlangen Anwendung der Prinzipien des modernen Staates, der allgemeinen Menschenrechte, auch auf die Hälfte der Menschheit, die Frauen.
Die gemäßigten Frauen der bürgerlichen Bewegung waren schockiert über diese Politisierung und verweigerten ihre Zustimmung für solche unfeinen und gefährlichen Forderungen.
Für die konservative bürgerliche Frauenbewegung war die Forderung nach dem Wahlrecht noch verfrüht. Frauen müssten erst lernen, ein selbstverantwortliches Leben zu führen. Erst die fortschreitende Anerkennung der Arbeit der Frauen für das Gemeinwohl würde nach Ansicht der Gemäßigten zur Erfüllung ihrer Ansprüche auf politische Partizipation führen.
Es geht nicht um formale Gleichberechtigung als letztes Ziel, sondern um die gleich lebendige, gleichvolle und reiche Wirkung aller weiblichen Werte auf die Kultur, um ein reicheres Einströmen spezifisch weiblicher Kräfte in die Gesamtanschauung der Welt.
Begründet die bürgerliche Frauenrechtlerin Helene Lange diese Position?
Die radikale Lida Gustava Heimann sah hierin einen entscheidenden Unterschied in den Anschauungen.
Ganz anders die radikale Richtung. Sie bestritt einfach, unter dem Hinweis auf die unbefriedigenden Zustände in Staat und Gesellschaft, den Männern das Alleinbestimmungsrecht. Die radikalen Frauen verfolgten die Taktik, energisch, deutlich und klar auszusprechen, was sie forderten. Ohne jede Rücksichtnahme auf Entrüstung und Empfindlichkeit der Männer. Diese sollten erfahren, dass Frauen da waren, die zu keinerlei Kompromissen bereit wären, sondern restlos forderten, was man ihnen seit Jahrhunderten vorenthielt.
Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg gelang es durch eine Lücke im Vereinsrecht in Hamburg bereits 1902, einen ersten Stimmrechtsverein zu gründen, was durchaus beunruhigend und bedrohlich auf das männliche Publikum wirkte. In der Presse sprach man
von hysterischen Weibern, die endlich an die Kette gelegt werden müssen.
Bei der Agitationsarbeit der Proletarierinnen spielte die Forderung nach dem Frauenstimmrecht von Anfang an eine große Rolle. Unter dem Motto »Können wir nicht wählen, so können wir doch wühlen« stellte besonders Clara Zetkin die von ihr herausgegebene Zeitschrift »Die Gleichheit« in den Dienst des Kampfes um das Wahlrecht. Auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen wurde von Zetkin der Antrag gestellt, einmal im Jahr den Schwerpunkt der Agitation auf das Frauenstimmrecht zu legen. Damit war der Internationale Frauentag geboren.
Seitdem 1908 das frauenfeindliche Vereinsgesetz aufgehoben worden war, hatte sich die Arbeit der Frauenrechtlerinnen verändert. Der Ausschluss der Frauen aus den Parteien hatte bislang einen Deckmantel über die unterschiedlichen politischen Ansichten gehängt. Nun brachen die Differenzen offen zutage. Für den radikalen Verein für Frauenstimmrecht von Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann war von Anfang an klar, ein demokratisches, für alle gültiges Wahlrecht zu fordern.
Doch innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung war diese Forderung alles andere als unumstritten. Zu kühn erschien es den meisten, etwas zu fordern, was noch nicht einmal alle Männer besaßen. Sie wünschten nur das Wahlrecht, wie es ein kleiner, privilegierter Teil der Männer innehatte, das heißt eine Beteiligung der Frauen an dem Dreiklassenwahlrecht, dem Damenwahlrecht, wie es Clara Zetkin bissig nannte.
Nicht alle gemäßigten Frauen also traten für eine Demokratisierung der Gesellschaft ein, sondern sie konnten sich sehr gut mit ihren Klassenprivilegien anfreunden, von denen sie meinten, dass sie ihnen zustünden. Die konservative Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung, Gertrud Bäumer.
Im letzten Grunde ist es vollkommen gleichgültig, wie der Staat beschaffen ist, in dem heute die Frage der Einordnung der Frauen besteht. ob es ein parlamentarischer, ein demokratischer, ein faschistischer Staat ist. Immer wird die Grundforderung die gleiche sein, den Kultureinfluss der Frau zu voller innerer Entfaltung und freier sozialer Wirksamkeit zu bringen.
Die mehrheitliche Haltung des deutschen Protestantismus bestand in der theologischen Frontstellung gegen Parlamentarismus und Liberalismus. Die Begründerin und erste Vorsitzende des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes Paula Müller-Othfried fand die Einführung des Frauenwahlrechts gar gefährlich.
Das Frauenwahlrecht stellt kein Glück für die Frau dar, sondern eine Gefahr für das deutsche Volk, weil dadurch die Demokratisierung mit Riesenschritten fortschreiten würde.
Der Erste Weltkrieg setzte scharfe Zäsuren in der Arbeit der verschiedenen Frauenbewegungen. Gertrud Bäumer gründete den Nationalen Frauendienst und forderte alle Frauen auf, sich in den Dienst für Vaterland und Krieg zu stellen. Jede eigenständige Aktivität der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung wurde eingestellt. Desgleichen schloss sich der große Teil der sozialdemokratischen Frauenbewegung an. Durch ihren vaterländischen Einsatz erhofften sich die Frauenrechtlerinnen eine Anerkennung als Staatsbürgerinnen.
Nur wenige wie Clara Zetkin, Luise Zietz, Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg leisteten internationale und antinationale Antikriegsarbeit unter erschwerten Bedingungen wie Pressezensur, Verfolgungen, Hausdurchsuchungen, Redeverbot und öffentlichen Schmähungen.
Erst 1917 schien auch für Helene Lange und Gertrud Bäumer vom konservativen Flügel die Zeit gekommen, das Frauenstimmrecht zu fordern, da die Frauen durch ihre Arbeit im Nationalen Frauendienst nun in das öffentliche und staatliche Leben hineingewachsen seien.
Doch erst durch den Kieler Matrosenaufstand im November 1918 war es endlich soweit. Reichsweit kam es zum Ausbruch der Novemberrevolution und zum Sturz der Monarchie. Der von den revolutionären Arbeiter- und Soldatenräten eingesetzte Rat der Volksbeauftragten, die provisorische Regierung Deutschlands, verkündete am 12. November 1918 das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für Frauen und Männer ab ihrem 20. Lebensjahr. Das Frauenwahlrecht war somit nicht auf parlamentarischem Weg durch den Reichstag beschlossen worden, sondern durch eine revolutionäre Tat.
Die spitzzüngige Lehrerin und in Nürnberg wohl die einzige radikale Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung, Dr. Bertha Kipfmüller, schrieb dazu in der Fränkischen Tagespost:
Da kam das Starke, Gewaltige, Unerwartete. Der 8. November, der große Kulturtag, die Revolution, zunächst in Bayern. Die Ketten fielen, die Frau war frei, war Vollpersönlichkeit. Das gleiche, geheime und direkte Wahlrecht war den Frauen gegeben. Ich las die Botschaft, fast fehlte mir der Glaube. Man mag über den Verlauf der Revolution denken, wie man will. Uns Frauen, die wir unter den Unterdrückten, die Unterdrücktesten waren, uns Frauen hat sie das meiste gegeben, das Beste. Die Freiheit der Persönlichkeit, unsere volle Rechts- und Handlungsfähigkeit. Ohne die Novemberrevolution 1918, noch auf Jahrzehnte hinaus, kein Frauenwahlrecht. Das ist meine feste Überzeugung.
Von den 310 Frauen, die für die Nationalversammlung kandidiert hatten, wurden 41 zu Parlamentarierinnen gewählt. Das war ein Anteil von knapp 10% weiblicher Abgeordneter. Dieses zunächst gute Ergebnis täuschte jedoch darüber hinweg, dass sich unter den Kandidatinnen zur Nationalversammlung in den Listen der bürgerlichen Parteien keine einzige Radikale befand. Nur Frauen des gemäßigten und konservativen Flügels, die erst sehr spät oder überhaupt nicht das Frauenwahlrecht gefordert hatten, waren vertreten. Es profitierten andere davon, wie die radikale Frauenrechtlerin Lida Gustava Heimann aufzeichnete.
Der alte Reichstag und die neue Nationalversammlung haben ein verflucht ähnliches Aussehen. Dieselben altersschwachen Greise, dieselben Parteigötzen, die seit Jahrzehnten an jedem Kuhhandel, zu jeder Konzession bereit waren, die verbrecherische Kriegspolitik mitgemacht haben und dadurch eine nie wieder gutzumachende Schuld auf sich luden. Diese Männer ziehen wieder in die Nationalversammlung ein.
Nicht verwunderlich also, dass die berühmte Kabarettistin Claire Waldoff noch in den 1920er Jahren lautstark sang: Raus mit den Männern aus dem Reichstag.
Es Weg durch die ganze Historie, ein Zug der Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall wieder das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Wertstarange, raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Sie müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau.
Und so bewahrheitete sich, was die radikale Minna Kauer bereits geahnt hatte.
Man wird nach wie vor die Erfolge der Linken einheimsen. Man wird die Vertreterinnen derselben, wie gebräuchlich, als berufslose Agitatorinnen schmähen. Man wird ihnen im stillen Kämmerlein zustimmen und sie in der Öffentlichkeit verleugnen.
Bei der Einführung des Frauenwahlrechts ging es auch darum, den ursprünglich als männlich gedachten Staat und das ebenfalls männlich konnotierte Staatsbürgertum neu zu definieren und für neue Konzepte zu öffnen. Die Zeit bis 1933 war hierfür sicherlich viel zu kurz.
Nadja Bennewitz und Michael Liebler, Jutta Klavun, Juliane Schröter, Martina Fries, Tim Liebler und Ingrid Artus.